ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Unser kleines Ritual zum Sendebeginn. Und da heißt es zuerst Name.
Dennis Kraus.
Geburtstag.
13. Juli 1991.
Geburtsort.
Berlin.
Und Profession.
Opernregisseur, dabei meist auch Bühnenbildner und ab und zu auch Kostümbildner.
Haha. Was treibt Sie an?
Das sind, glaube ich, die Darstellerinnen und Darsteller, mit denen ich arbeite. Ich finde, was diese Menschen auf sich nehmen für diesen Beruf, ist eigentlich absurd. Große Konkurrenz, viel Unsicherheit, oft ein asketisches Leben, um dann vielleicht der 100. Don Giovanni oder die 100. Mimi zu sein. Und genau deshalb muss ich für sie etwas in der Arbeit einlösen, was ihnen gehört.
Dabei kommen sie ja in den Kontakt mit den Darstellern eigentlich erst am Ende eines dann schon sehr, sehr langen Arbeitsprozesses.
Das stimmt, aber hin und wieder hat man auch die Freude, mit Darstellern zusammenzuarbeiten, mit denen man davor schon gearbeitet hat.
Ah, ja.
In meiner jetzigen Arbeit ist das zum Beispiel so, dass ich mit der Hälfte des Ensembles schon mal zusammengearbeitet habe. Und das ist dann irgendwie nochmal auch ganz besonders und schön. Und wenn man, dann denkt man ja die Darsteller schon direkt mit ab dem Moment des Entwickelns.
Der Don Giovanni ist die aktuelle Arbeit, die Sie gerade erwähnt haben, der am 30. Januar in Chemnitz Premiere hat. Und woher kennen Sie die Darsteller?
Aus meiner letzten Arbeit, Sleepless am Theater Chemnitz. Das kam vor etwa anderthalb Jahren raus. Mhm. Und die Hälfte des Ensembles aus dieser Arbeit ist nun auch wieder im Don Giovanni dabei. Und das war ganz toll, auch auf eine Arbeit aufbauen zu können.
Ja, Sleepless, die vorletzte Oper von Peter Oertwig. Und für Sie gab es da hohe Ehren für die Arbeit, die Sie damit gemacht haben, nämlich den Theaterpreis Faust, über den wir gleich noch sprechen wollen.
Ja.
Machen wir erstmal die nächste Steckbrieffrage, die heißt, wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich würde sagen, das Ruheabteil des ICE ist eigentlich die Konstante in meinem Leben. Ich wohne zwar in Berlin, aber bin die meiste Zeit des Jahres, also über die Hälfte des Jahres, bin ich weg in verschiedenen Städten, wo ich arbeite. Und deshalb ist eigentlich das Einsteigen in den ICE, ich habe mal nachgezählt, im letzten Jahr waren es über 40 Fahrten, die ich unternommen habe. Und ich kann im ICE super ankommen und das ist irgendwie so eine Konstante. Ich habe all meine Arbeitssachen meist digital dabei und da ist es immer eigentlich eine super Zeit, wo ich mich gut sortiere. Kann.
Wenn man dann so seine Routinen hat, wenn man wieder auf Reisen geht. Ich verstehe.
Ja.
Und wie viele Projekte in wie vielen verschiedenen Städten haben Sie so im Schnitt gleichzeitig?
Ich würde sagen, ich habe jetzt die letzten Jahre in etwa 5 Premieren pro Spielzeit war ich beteiligt als Regisseur, als Bühnenbildner, als Kostümbildner und manchmal auch mit allen 3 Professionen an einem Projekt. Also da kommt schon einiges zusammen, aber man bereitet ja auch immer wieder Premieren vor, dann schon für die nächste Spielzeit und ist dafür auch unterwegs. Das heißt, ich bin dann im Jahr sicherlich so gedanklich und physisch in 8 Städten für die Arbeit.
Ja. Wie das geht, das wollen wir auch gleich ein bisschen ergründen. Zunächst, welche Musik hat jüngst berührt?
Jetzt gerade Janacek, das schlaue Füchslein, das ist eine Oper, die ich nächste Spielzeit inszenieren werde und ich lege jetzt gerade los mit den Arbeiten daran und das geht natürlich erstmal mit einem Hören der Musik los und diese Musik hat mich total bewegt. Sie ist melancholisch, es geht um den Kreislauf des Lebens. Sie ist schwer, aber nie pathetisch dabei und das ist eine ganz tolle Musik und ich freue mich darauf, jetzt da weiter dran zu arbeiten.
Haben Sie dann gleich Bilder im Kopf, wenn Sie das hören?
Auf jeden Fall. Also ich arbeite absolut so, dass es losgeht mit dem Hören und ich habe den Skizzenblock direkt dabei in der Hand und male alle Szenen erstmal sofort so auf, wie ich sie beim ersten Mal wahrnehme und orientiere mich immer wieder daran.
Also denken Sie gleichzeitig von der Musik und vom Bild her?
Absolut, ja. Also es geht ja am Ende wahnsinnig darum, was wird man auf einer Bühne sehen. Also das ist ja meine Aufgabe. Die Musik steht ja meistens schon fest und es ist ja eigentlich diese Musik wie eine vorgegebene Timeline, zu der es meine Aufgabe ist, Bilder und Abläufe zu erfinden.
Ja.
Und deshalb ist diese visuelle Arbeit nichts, für das ich mich schäme, sondern ich starte direkt damit.
Ja, natürlich. Und dann sagten Sie ja vorhin auch, die Darsteller und die Darstellerpersönlichkeiten, das kommt dann so als drittes Element so ganz wesentlich dazu.
Genau, weil man das mitdenkt und natürlich vielleicht auch, oder ich denke dann mit bei einem Projekt wie Don Giovanni, wow, Don Giovanni ist eine Oper, wahrscheinlich, da hatten alle Sänger schon im Studium damit zu tun oder als es losging, als sie sich angefangen haben zu interessieren fürs Singen, ziemlich schnell kommen so Mozart-Arien dazu, das heißt, alle haben ein Bild, eine Vorstellung davon und irgendwie da nicht ganz schrecklich dagegen zu gehen und die Leute zu enttäuschen, ach, wir haben uns so gefreut darauf, irgendwann mal Don Giovanni zu singen, sondern sie irgendwo da abzuholen und dann woanders hinzugehen, dass man sagt, ach, das war jetzt irgendwie mein Don Giovanni, so wie ich ihn zeigen wollte, in einer Form, wie ich ihn mir nie vorstellen habe können, aber darum geht es mir.
Vielleicht sagen wir das nach Chemnitz oder hören das. Faustpreisträger Dennis Kraus zu Gast bei MDR Kultur. Welches Buch hat zuletzt bewegt?
Allegro Pastel von Leif Rand.
Sie haben Allegro Pastel gelesen.
Genau, ich habe jetzt tatsächlich schon seinen nächsten Roman gelesen, der hat mich auch wieder total bewegt. Und ich habe Allegro Pastel jetzt gerade zum zweiten Mal gelesen als Einstimmung auf den neuen Roman. Und es hat mich wieder total bewegt, hat mich total abgeholt und musste am Ende sogar eine Träne verdrücken.
So als Zeitpanorama? Oder
als Zeitpanorama einer Zeit, eines Lebens. Das ist ganz lustig, weil in diesem Roman geht es ja um eine Beziehung zwischen Maintal, also Frankfurt eigentlich, und Berlin-Neukölln. Und das sind zwei Orte, die in meinem Leben eine große Rolle gespielt haben, weil ich lange in Berlin-Neukölln gewohnt habe in den letzten Jahren und in Frankfurt aber auch viel gearbeitet habe. 3 Jahre war ich in Frankfurt und es sind beides Orte, die ich sehr gut kenne, und sich da irgendwie plötzlich so gespiegelt zu bekommen in diesem Roman, war irgendwie sehr aufregend.
Wo kommen Sie zum Lesen? Im Ruheabteil vom ICE in den Arbeitspausen?
Ja, da am ehesten. Tatsächlich höre ich auch oft Hörbücher auf den Fahrten zu den Proben oder am Abend vorm Einschlafen.
Viel Kunst in Ihrem Leben.
Ja, also ich denke, das ist absolut essentiell, Kunst für mich. Was hat Churchill gesagt, als es um den Krieg ging? Wir müssen die Kultur erhalten, weil wofür kämpfen wir sonst? Ne? Mhm. Also das Zitat ist nicht 1:1 parat, aber so in etwa geht das und das unterstütze ich total.
Gut, ja. Zurück zum Alltag. Ja. Nächste Steckbrieffrage, wie beginnt der Tag?
Gegen 8 Uhr in etwa mit einem Blick auf die To-Do-Liste, was gibt es heute zu tun, welches Projekt reizt mich heute. Ich probiere so ein bisschen mir eine Freiheit zu bewahren mit diesen verschiedenen Projekten, die man hat. Was reizt mich heute, worauf habe ich heute Lust, wenn keine Deadline unbedingt ansteht. Und dann gibt es einen schnellen Tee, ein schnelles Müsli und dann geht es ab auf die Probe oder an den Schreibtisch.
Dennis Kraus, man hört Sie brennen. Und wenn das so ist, dass Sie immer so 5 Opern gleichzeitig im Kopf haben und dann auch noch in diesen Funktionen, von denen es bis zu 3 sein können, als Regisseur, als Bühnenbildner und als derjenige, der auch die Kostüme sich überlegt. Wie muss der Kopf funktionieren, damit das geht? Also, dass man diese ganzen Rollen, diese ganzen Bühnenbeziehungen alle gleichzeitig in sich hin und her bewegt, kann ich mir kaum vorstellen.
Ja, das ist natürlich eine Frage, mit der ich mich tagtäglich auseinandersetze, wie das geht. Ich glaube, man braucht einfach eine gewisse Struktur, also in den Arbeitsmaterialien, den man benutzt. Also ich habe ganz klar ein Storyboard für jede Oper, an der ich arbeite. Ich habe eine Timeline, wo schon genau steht von A bis Z, wie die Oper funktioniert. Ich arbeite mit Mindmaps, also es sind so ganz praktisch entwickelte Arbeitsmethoden, die sich für mich bewährt haben und die ich auch zum Teil selbst entwickle in der Arbeit und an denen ich dann festhalte.
Und ja, wenn Sie denn so eine Mindmap aufmachen, dann sind Sie direkt in dieser Welt drin und können die anderen wieder ausblenden?
Ja, das probiere ich schon sehr, genau.
Befruchtet sich aber bestimmt manchmal auch gegenseitig.
Absolut, genau. Darum geht es total. Ich habe das Gefühl so, ich kann an einem Projekt gut an einem Tag arbeiten. Also es ist schlecht jetzt zu sagen, den Vormittag verbringe ich mit Mozart und den Nachmittag verbringe ich mit Wagner. Das ist zu viel für einen Tag. Aber deshalb morgens aufstehen und dann ein bisschen in sich reinfühlen, ist heute eher ein Kostümtag, ist heute eher ein Bühnentag, ist heute ein Mozarttag oder ein Wagnertag.
Aha, ja. Oder ein Edwisch-Tag.
Oder ein Edwisch-Tag.
Wenn Sie da so im zeitgenössischen Operngeschäft unterwegs waren mit Edwisch und jetzt Mozart machen, sind das ja sehr verschiedene Opernwelten. Ja. Man nennt es beides Opern, aber es sind eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Kunstformen, oder?
Absolut. Für mich ist alles Theater eigentlich.
Und
die Oper.
Was heißt das?
Ich habe ja lange Zeit im Schauspiel auch assistiert und viele Erfahrungen im Theater gemacht. Genau,
ja,
an großen Häusern auch. Im Theater wird ja oft einfach mit Musik gearbeitet. Und wenn man so ein Stück nochmal entwickelt, dann nimmt man ja die Musik dazu, um erstmal das Theater nach vorne zu treiben. Und so sehe ich eigentlich auch die Oper, dass diese Musik geschrieben ist, um ein gewisses Theater zu unterstützen, überhaupt möglich zu machen. Und deshalb gehe ich natürlich von der Musik aus, aber am Ende steht das Ergebnis oder die Vision ist immer, spannendes, tolles, faszinierendes Theater zu machen.
Wann ist der Moment des sich absolut Vertiefens da, wo man dann wirklich nur noch an einem Werk dran ist? Wenn es den gibt.
Das passiert immer mal wieder zwischendrin, aber natürlich sind so die letzten 2 Wochen vor der Premiere sind der absolute Tunnel, in den ich mich auch gerade befinde. Wir sind jetzt gerade, wo wir das Interview führen, vor der Premiere von Don Giovanni und wir arbeiten jetzt seit 1,5 Wochen auf der Bühne und das sind natürlich, gerade wenn man Bühnenbild und Regie macht, in diesem Fall sind das immer Tage, die eigentlich 14 Stunden lang sind. lange, anstrengende, zehrende Tage, wo man total verschwindet in einem Projekt und eigentlich keine Zeit mehr für irgendetwas anderes drumherum ist.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie gerade auch ein bisschen getragen sind nach der großen Auszeichnung mit dem Faust. Ich will es nicht höher hängen, als es sich für Sie wirklich anfühlt, aber ist schon ein großes Ding. Der Faust. Und ich habe die Jurybegründung hier, die sagen auch schöne Sachen darüber, wie sie Sleepless inszeniert haben. Die haben wirklich sehr genau auf sie als Mensch geschaut, glaube ich. Da wird nicht der übliche Weg gegangen. Es gibt quasi requisitenfreie Raumlandschaften und die Hörerschaft und die Zuschauerinnen werden in einer ästhetisch reduzierten Art direkt mit dem Werk konfrontiert. Dann heißt es auch eine kluge und eine mutige Arbeit. Hat es Mut gebraucht, es so zu inszenieren? Weil normalerweise werden diese sehr realistischen Geschichten ja auch in sehr realistischen Räumen abgebildet und Sie waren ganz abstrakt unterwegs.
Das stimmt. Tatsächlich hatte ich zu dem Zeitpunkt, als ich das Angebot für Sleepless bekommen habe, hatte ich schon einige Erfahrungen in so einem sehr abstrakten Raum gemacht. Also das ist keine Sprache, wo ich gesagt habe, die suche ich mir jetzt mal für ein Projekt nur aus, sondern da hat ein gewisser Weg hingeführt, denke ich, zu einer gewissen Form und Visualität, die ich in meinen Arbeiten immer wieder suche und die auch mit manchen Stücken vielleicht besser funktioniert als mit anderen. Und bei Chemnitz und Sleepless war das der tolle Moment, dass eigentlich der damalige Operndirektor Jürgen Reitzler angerufen hat und gesagt hat, das ist genau das Stück, das dir stehen wird und das dir passt und da kannst du richtig das zeigen, woran du glaubst, was du toll findest im Theater. Und ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen bewahrheitet. Natürlich irgendwie als junger Regisseur ist man auch angewiesen auf Kritiken und so und sowas denkt man dann auch manchmal mit. Aber irgendwie habe ich mir in Chemnitz wirklich die Kruspe erlaubt zu sagen, nee, ich mache es einfach jetzt mal brutal genau so nach meiner Vorstellung, wie ich es gerne sehen würde und woran ich glaube. Und ich denke, die Meinung von niemandem außer mir selbst mit an dem Punkt.
Da war ja dann auch die Rückendeckung da, einmal durch diese Art der Anfrage. Aber es ist schon ein gewaltiger Bruch gewesen. Sleepless war 2021 auf die Bühnen gekommen, die Uraufführung an der Staatsoper unter den Linden. Dann gab es eine Neuinszenierung in Graz. Und da war ja die Bildersprache eine ganz andere.
Das stimmt, genau. Aber ich hatte ja dann das Glück, die Musik schon hören zu können, weil die Uraufführung schon, die gab es schon. Und ich habe mir die Aufnahme aus der Staatsoper organisiert und habe dann eigentlich gehört, wie diese Musik wirklich klingt und direkt angefangen mit Bildern zu malen. Und das Tolle bei Sleepless ist auch, glaube ich, die Vorlage von Jon Fosse, der ja ohne Punkt und Komma schreibt, also ohne Satzzeichen macht er so eine flirrende Sprache. Und das ist etwas, was mich sowieso schon immer interessiert hat. Auch als ich noch eher nach Theaterstücken gesucht habe, habe ich immer wieder diese Jon Fosse-Stücke gesehen und die haben mich begeistert. Und eigentlich so diesen Stil, dieses ohne Punkt und Kommas, dieses alles gleichzeitig und alles fließt ineinander, dafür wollte ich dann auch eine visuelle Sprache finden.
Wenn man sich Ihren Instagram-Account anschaut, dann sieht man das auch so ein bisschen, was Sie vorhin sagten. Es gibt, ich habe so eine gewisse Ästhetik auf der Bühne, die sich eigentlich durch viele meiner Stücke zieht. Vielleicht nicht alle, aber viele. Und ich habe so gedacht, als ich das gesehen habe, da ist immer diese Klarheit der Farben, da ist viel Rot und Blau. Und dann sind immer Räume im Raum auf der Bühne, aber offene Räume, manchmal nur Flächen, aber so verschiedene Ebenen. So würde ich versuchen, jemanden, der vielleicht Ihre Inszenierung noch nicht kennt, es zu beschreiben. Trifft es das, was Sie da wollen? Oder wie würden Sie es selbst versuchen zu umreißen?
Nein, absolut. Sie sagen es, wie das Ganze aussieht. Und mein Gedanke ist eigentlich für Theater, ich möchte, Theater ist ja etwas, was in der Fantasie entsteht. Wir wissen alle, das, was auf der Bühne stattfindet, ist nicht die wirkliche Welt, sondern es kann nur in meiner Fantasie, kann sich der Moment einstellen, dass eine Geschichte wirklich entsteht und dass eine Wirklichkeit entsteht. Theater ist nur Möglichkeit, das ist nicht die Wirklichkeit und das wissen wir alle. Und damit gehe ich, glaube ich, brutal ehrlich in meinen Arbeiten um. Man sieht einfach die Bühnenmaschinerie, wie sie sich bewegt. Man sieht, dass alles quasi Kulisse ist, dass es nichts gibt, was so eins zu eins auf die wirkliche Welt verweist. Und da drin sind nun also diese Darsteller oftmals, wenn man es negativ formulieren würde, sehr allein gelassen, aber im Positiven auch die ganze Verantwortung, was das für ein Abend wird, was ich sehe, was ich für Figuren erlebe, wo sich was herstellt, kommt eigentlich durch die Darsteller. Ja? Deshalb, diese Wände haben auch, also wenn Sie das jetzt beschreiben, oder Farben, Farbflächen, die bedeuten nie etwas ganz Konkretes, aber für die Darsteller bedeuten sie etwas Konkretes. Also beispielsweise das ist jetzt das Schloss, in das Don Giovanni Zerlina ziehen möchte, zum Heiraten. Ja, gibt es ja eine berühmte Stelle, La Cidarem La Mano,
der
in
Übeltäter.
Don Giovanni, der Übeltäter, genau. Und wir zeigen nicht dieses Schloss, wie es aussieht, aber durch das Spiel und durch die Gestik von dem Don Giovanni und die Zerlina, die staunt auf der Bühne, entsteht natürlich eine gewisse Fantasie. Und diese Fantasie muss bei den Darstellern unglaublich groß sein, muss unglaublich präzise ausgeführt werden. Sie müssen sich geeinigt haben, wie diese Fantasie ist, damit das zusammen funktioniert. Und im besten Fall entsteht bei mir als Zuschauer, Zuschauerin auch eine Fantasie. Und ich glaube, das gibt mir dann die Möglichkeit, diese Fantasie mit ganz viel eigenem Leben und eigener Erfahrung zu füllen. Hm. Oper ist ja eine Form, die vielleicht gar nicht so sehr auf eine gewisse Bubble oder eine ganz spezifische Zielgruppe zielt, ne? Sondern so Stadttheater sind ja für die ganze Stadt, für eine große, große Bevölkerungsschicht.
Das hoffen zumindest die Häuser, würde ich da mal vorsichtig anfügen. Ja, ja, können wir gleich noch drüber sprechen.
Aber das wäre mein Ziel und dass eigentlich jeder mit seinem eigenen Erfahrungsschatz in so einen Abend gehen kann und da die Dinge reinprojizieren kann in dieses Stück, sodass es stimmig ist, sodass es mit dem Stück was zu tun hat, sodass es mit der eigenen Lebensrealität auch anfängt, was zu tun zu haben.
Da bin ich gedanklich wieder bei den Darstellern, die Sie uns eingangs so ans Herz gelegt haben und was das auch für eine Zumutung sein kann. Du musst es füllen, ja? Und Sie wollen ja auch noch mehr von denen, weil bei Ihnen das Besondere ist, dass Sie sehr stark mit Choreografie und Bewegung arbeiten.
Ja.
Warum?
Tatsächlich ist man in der Oper, im Theater, ist man ja wahnsinnig weit weg von der Bühne. Also oftmals, wenn man im zweiten Rang sitzt, ist man einfach wahnsinnig weit weg von der Bühne. Und ein kleiner Blick wie im Film und so, das kann sich auch toll übertragen und so. Ich habe irgendwie in meiner Arbeit entdeckt, in den letzten 15 Jahren, die ich mich damit beschäftige, bin ich irgendwann irgendwie zu dem Punkt gegangen, nein, mir ist ganz wichtig, auch in der letzten Reihe, dass alles gleichermaßen verständlich ist, in der ersten wie in der letzten Reihe, dass mir jetzt in der letzten Reihe nicht Sachen entgehen, sondern es muss ein demokratischer Raum sein für alle und alle sitzen überall und alle sind quasi im, natürlich macht man eine gewisse andere Erfahrung, weil man einfach andere Sichtlinien hat, aber trotzdem soll das Ding, was auf der Bühne steht und die Aktion der Darsteller sollen für alle erkenntlich sein.
Zugänglich.
Ja. Und das Tolle, und das ist glaube ich, warum ich jetzt vor allen Dingen in der Oper gelandet bin und fast aktuell ausschließlich Oper inszeniere, am Ende beglaubigt ja die Musik alles. Und das ist für mich der spannende Punkt an der Oper überhaupt, dass etwas auf der Bühne steht, was man eigentlich gar nicht verstehen kann, was gemeint ist. Aber dann kommt die Musik hinzu und die füllt das alles so mit einem Leben. Und daher ist die Choreografie immer etwas, auch bei mir rhythmisch präzise getaktetes, was mit der Musik zu tun hat. Also mir geht es auch darum, eigentlich Musik immer wieder sichtbar zu machen.
Hm. Jetzt begegnen wir uns eine Woche vor der großen Premiere von Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart am Opernhaus in Chemnitz. Wie erzählen Sie von dieser schillernden Figur?
Bei uns geht es in die Komödie, das ist ein Dramma Giocoso, Don Giovanni. Das spielt ja eigentlich im erzkatholischen Sevilla im 16. Jahrhundert. Also es ist eine absolut geordnete, präzise getaktete Gesellschaft eigentlich. Und es gibt einen Querschläger in dieser Gesellschaft, Don Giovanni, der sich Freiheiten erlaubt, der dieses ganze System durcheinander bringt. Ne? Am Anfang sind die Stände fein säuberlich getrennt. Da gibt es die Bauernschicht, da gibt es die Oberen, das Paar Donna Anna und Don Ottavio, also das Oberschichtspaar. Und Don Giovanni führt diese alle eigentlich zusammen am Ende. Er mischt alles durcheinander und plötzlich sind diese Gesellschaftsschichten und diese streng getaktete Ordnung sind komplett aufgehoben, ohne dass die Figuren es so ganz am Ende gemerkt haben, dass sie am Ende dastehen und am Ende singen Bäuerinnen und Bauer zusammen mit quasi der Oberschicht, mit den oberen 10.000, stehen alle zusammen und singen am Ende das Schlusssextett. Er hat eigentlich alle zusammengeführt, die am Anfang gar nichts miteinander zu tun hatten. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt meiner Inszenierung. Es wird Treppen geben, rund geschwungene Treppen, Kreise, konzentrische Kreise, eigentlich wie so ein Planetensystem der Stände. Und Don Giovanni wird dieses Planetensystem ordentlich durchmischen und am Ende kommen wir mit einer leicht veränderten Ordnung raus, ohne dass die Figuren es vielleicht so ganz gemerkt haben.
Und jetzt haben Sie vorhin mit so großem Respekt von Jon Fosse gesprochen, dem norwegischen Literaturnobelpreisträger, der ja die Vorlage für die Ødvørs-Oper geschrieben hat. Hier haben wir es mit Mozart zu tun und seinem berühmten Librettisten. Begegnen Sie diesen Schöpfern des Werks dann auch in dieser Form, wenn Sie mit Don Giovanni arbeiten?
Absolut.
Das ist ja tausendfach überschrieben. Diese Geschichte ist so oft wiedererzählt. Da sind so viele Stimmen im Spiel.
Ja, aber mich interessiert schon sehr die Idee von Theater und die Idee von Musiktheater, die auch ein Librettist wie da Ponte und dann ein Komponist wie Mozart haben von Theater. Also wie funktioniert damals Theater? Also ich setze mich dann auch schon sehr damit auseinander, wie sind überhaupt erstmal die Gegebenheiten damals gewesen? Also so eine Barockbühne, wie funktioniert die mit einem Vorhang, der vorfährt und dann gibt es die Arie vor dem Vorhang, dann kann man dahinter umbauen und dann kommt quasi die nächste Szene dahinter. Also da steckt so ein gewisses Prinzip auch dahinter und das probiere ich schon auch sehr irgendwie zu übersetzen.
Hm. Ja. Wir hören ein Stück aus Don Giovanni, die Fensterarie des Don Giovanni. Wo sind wir da in der Geschichte?
Wir sind im zweiten Akt. Don Giovanni hat gerade mit seinem Diener Leporello die Kleidung getauscht, um nämlich eine Kammerzofe zu verführen. Und er sagt, zu Recht wahrscheinlich, in den Kleidern der oberen Leute geht das gar nicht so gut, sondern das muss einer aus ihrem Stand sein. Und deshalb tauschen sie Kleider. Er stellt sich ans Fenster und singt diese Arie.
Der Opernregisseur Dennis Kraus zu Gast bei MDR Kultur. So, von wegen Aria. Eine Bearbeitung für Bläserensemble haben wir uns hier eingeplant. Wer ihn hören will, der geht einfach am 30. Januar ins Opernhaus Chemnitz. Wer singt die Rolle bei Ihnen?
Thomas Essel.
Dennis Kraus ist zu Gast bei MDR Kultur, Opernregisseur, und am 30. Januar hat der Don Giovanni in Chemnitz Premiere. Wir haben es ausführlich besprochen. Ich habe gehört, zu den Premieren selber gehen Sie als Regisseur und Bühnenbildner in dem Fall gar nicht hin?
Na, ich bin natürlich da. Also ich bin davor da und drücke alle und wünsche bestes Gelingen oder Hals- und Beinbruch, wie man das in der Oper macht oder im Theater macht.
Sie sind da. Aber
ich
schaue
mir die Premiere selbst allermeistens nicht an. Ich genieße eigentlich diesen Moment, fertig zu sein mit einer Arbeit. Und das ist ja auch der Moment, wo man als Regisseur nichts mehr machen kann.
Loslassen muss.
Genau. Man ist gezwungen, loszulassen. Und das wäre ja das überhaupt das Schlimmste, nach so einer Premiere zu denken, ach, jetzt sehe ich die 1, 2, 3 Dinge, die ich noch hätte ändern müssen und dann an dem Abend mit allen noch feiern zu müssen und aber eigentlich, weil ich dann schlecht loslassen kann, dann noch zu denken, ach, hier hätte man noch machen müssen oder das lief doch bei der Probe besser, sondern ich vertraue darauf, auf das Feedback und die Resonanz von den Leuten, die sagen, es war alles toll. Aber natürlich setze ich mich mit der Arbeit auseinander und schaue meistens dann eine Videoaufzeichnung 2 Wochen später und gehe dann eigentlich sehr auch in eine Nachbereitung von einer Arbeit und gucke sehr für mich, was funktioniert hat und was will ich für die nächste Arbeit anders machen, und diese Auseinandersetzung gibt es. Und ich sehe dann die Premieren immer noch mal auf Video, aber für den Abend selbst nehme ich mir, probiere ich immer einen schönen Abend zu nehmen.
Ich sehe so den guten Grund, natürlich. Ja, dann können Sie frei das Lob in Empfang nehmen und der Kopf rattert nicht. Man hängt sich ja gerne an den Fehlern, den vermeintlichen, auf oder an dem, was man noch verändern möchte.
Genau, dem entgeht man damit.
Ja, ich verstehe. Und das machen auch viele Regisseure und Regisseurinnen so.
Das ist nicht unüblich. Ich würde denken, so von dem, wie ich es erlebt habe, die Hälfte der Regisseurinnen und Regisseure machen das so.
Wie ist das, wenn Sie auf das nächste Stück zugehen, wenn Sie jetzt die nächsten Angebote bekommen? Das ist ja immer so 1,5 Jahre ungefähr vor der Premiere. Ist das, stimmt das?
1,5 Jahre, gern auch mal 2,5 Jahre.
Haben Sie dann Erfolge und Misserfolge sehr im Kopf oder können Sie gut loslassen davon?
Wie meinen Sie das?
Wenn eine Oper gut funktioniert hat und Sie haben den Faust bekommen, dann trägt das ja sicher so auch für die nächsten Aufgaben.
Oder auf jeden Fall. Es ist natürlich etwas Motivierendes, auch zu sehen, die Arbeit, die man macht, die sich vielleicht auch oftmals abhebt von dem, was Darstellerinnen und Darsteller, was Theaterhäuser gewohnt sind, die in eine andere Richtung auch experimentieren und gehen. Das motiviert mich natürlich in der Arbeit und das schenkt mir natürlich auch so ein bisschen Vertrauen erstmal, Vertrauensvorschuss. Mhm. Aber natürlich darf man dieses Vertrauen, was einem da gegeben wird in so einer Position, auf keinen Fall missbrauchen, sondern am Ende geht es darum, auch diese Häuser, diese Theaterseele zu füllen mit einem Publikum, was begeistert rausgeht und was bald wieder zusammenkommt, weil das ist, finde ich, auch das ganz Entscheidende dieser Theaterhäuser, dass hier alle Leute zusammenkommen und am besten Fall einen anregenden, spannenden, sie irgendwie aufwühlenden Abend erleben.
Sie haben jetzt 6 Jahre in freier Wildbahn hinter sich. Vor 6 Jahren war der Abschluss an der Musikhochschule Hans Eisler. Und da haben Sie mit dem Don Giovanni ja auch schon mal zu tun gehabt. Wie schauen Sie denn auf den jungen Regisseur, der damals den Abschluss gemacht hat und sich mit dem Werk auseinandergesetzt hat, mit den Augen von heute, wo Sie das wieder tun?
Tatsächlich habe ich da so ein bisschen, glaube ich, kleine Grundsteine auch von der heutigen Konzeption gelegt. Es ist schon eine Arbeit, die sich irgendwie fortführt. Ich habe tatsächlich angefangen, 2011 Regie zu studieren. Für mich gab es dann so um 2019 rum, also so um die Zeit des Abschlusses, stellten sich zum ersten Mal so Momente ein, dass ich gesagt habe, hier habe ich etwas gefunden, was irgendwie meins ist, was mir gehört, was ich irgendwie in den zukünftigen Arbeiten weiter untersuchen will, weiter treiben will. Und der Don Giovanni war so eine Arbeit. Deshalb war auch der Moment, als wir zu sprechen kamen, auf welche Oper macht man jetzt nach Sleepless in Chemnitz wieder. Miteinander hatten wir gar nicht so viel Zeit, uns eine Oper auszusuchen. Und durch diese Erfahrung mit dem Stück damals habe ich dann gesagt, dafür habe ich eigentlich eine Idee. Lass uns doch das machen.
Wenn ich mir das so anschaue, Opernregisseur, Bühnenbildner und Kostümbildner, das ist ja grandios, wenn einem Menschen so viel gestattet wird, auch an den Opernhäusern. Hat es sehr viel Durchsetzungskraft gebraucht, sich damit an etablierten Häusern auch durchzusetzen, zu sagen, gebt mir bitte all das?
Das sind so Zufälle, die irgendwie dahin geführt haben auf eine gewisse Weise. Also das Bühnenbild hat mich schon immer interessiert. Ich habe in der Zeit meines Studiums oftmals die Bühnen auch selber gemacht. Das war auch oft finanziell bedingt, einfach weil man gar nicht großartig einen Ausstatter zahlen konnte oder nicht viel Geld hatte für ein Bühnenbild. Aber ich habe natürlich auch mit tollen anderen Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildnern gearbeitet, immer wieder im Studium. Aber tatsächlich habe ich irgendwann gemerkt, das war tatsächlich vor vielleicht 4 Jahren bei einer Arbeit, da musste ich zusagen innerhalb von 3 Tagen. Und ich hatte das Stück da nie gehört und nie gesehen. Das war ein so Last-Minute-Einspringen-Moment. Damit ist man ja oft konfrontiert als junger Regisseur, dass es heißt, hier hat jemand jetzt abgesagt oder ist krank geworden. Wir brauchen noch jemanden, der das übernimmt.
Verraten Sie uns, welche Arbeit
das war? Das war in Aachen im Midsummer Night's Dream von Britain, also ein Sommernachtstraum. Und ich glaube, die Anfrage kam Freitagmittag. Und es hieß, Montagabend müsste die Werkstatt aber wissen, ob ich die bereits bestehenden Entwürfe übernehmen würde oder welche Entwürfe es sonst geben sollte. Also dazwischen lagen 3 Tage. Und ich konnte überhaupt am Samstag zum ersten Mal diese Oper hören. Und dann hat sich eigentlich da dieser Stil etabliert, dass ich direkt angefangen habe zu zeichnen und so ein bisschen mir Ideen zu machen, wie das Ganze funktionieren könnte. Und diese Ideen habe ich dann am Montag früh der Theaterleitung vorgestellt. Und die waren super glücklich damit und machten, ja, genau so machen wir es. Und das war dann eigentlich meine erste Begegnung mit so einer richtigen Theaterwerkstatt. Und seitdem habe ich irgendwie auch einen wahnsinnigen Spaß und eine Lust daran entwickelt, mit den Leuten aus der Werkstatt zu arbeiten und mit der Bühnentechnik zu arbeiten. Seitdem ist es mehr oder weniger gang und gäbe, dass ich meine Bühnen selber entwerfe.
A Midsummer Night's Dream, das war Ihre Premiere als Regisseur und Bühnenbildner am Theater Aachen 2022. Ja. Ist wirklich eigentlich noch nicht so lange her, aber eben viele, viele Stücke inzwischen her, die Sie seitdem auch produziert haben. Die wussten natürlich auch, die fragen einen jungen Regisseur. Wer weiß, ob die an jemand anderen mit so einer Frage auch herangetreten werden, oder? Weil am Karrierestart ist man ja wahrscheinlich nochmal mit einer anderen Euphorie und vielleicht auch Leidensbereitschaft unterwegs.
Ja, und mit einer Unbefangenheit, die auf jeden Fall geholfen hat und die mich, glaube ich, im besten Fall bis heute begleitet. Also ich probiere trotzdem auch ab und zu oder immer wieder auch Risiken einzugehen mit den Stücken. Natürlich wäge ich diese Risiken ab, aber das ist mir schon wichtig, dass ich nicht einfach nur das Gefühl habe, ich liefere jetzt nach Schema A ein Stück, wie ich weiß, dass es auf jeden Fall wunderbar funktionieren wird, sich niemand beschweren wird. Dafür ist es dann zu viel Arbeit und zu viel Leidensbereitschaft, die alle in dieses Projekt geben, als dass man einfach nur auf Nummer sicher spielt, sondern es muss dieser Biss in Nervenkitzel, wir machen was Aufregendes, was wirklich davor noch niemand auf diese Weise mit dem Stück gemacht hat, das muss schon irgendwie ein bisschen dabei sein.
Ist ja in allen kreativen Berufen so ein bisschen so dieser Spagat, dass man Routine hat, die einem auch das Leben ein bisschen leichter macht, sodass man nicht verbrennt mit dem, was man tut.
Ja.
Und das ist auch schön. Und auf der anderen Seite will man natürlich auch jedes Thema angehen, als wäre es das erste Mal, dass man davon hört und über die Welt weiter staunen. Wie meistern Sie den Spagat? Sie haben ja jetzt, sind ja genau an so einer Stelle, wo ich vermute, wo sich diese Frage sehr stellt, weil einfach auch Routine da ist.
Ja. ich glaube, man muss sich immer mal wieder zwischendrin Zeit nehmen, einfach wirklich Zeit der Muße, um zu gucken, was interessiert einen, was brennt in einem für die Stücke. Ich merke, selbst wenn man quasi nur von einem Projekt zum nächsten eilt und einfach nur von Deadline zu Deadline, dann kommt man schnell in dieses Muster, dass man routiniert wird, dass man einfach nach einem gewissen Schema Entwürfe abliefert und Ideen abliefert. Und da probiere ich mir wirklich jetzt auch Zeit zu nehmen. Jetzt habe ich das Glück, dass irgendwie die Anfragen sich häufen und dass es eigentlich gerade wahnsinnig viel ist. In diesem Jahr war ich auch wirklich wieder wahnsinnig viel unterwegs. Aber zum Teil reichen da einfach auch mal 2 Tage und mir reicht oftmals ein Museumsbesuch.
Das
Berlin zum Beispiel gehe ich gerne in die neue Nationalgalerie.
Was machen Sie dann?
Neue Nationalgalerie. Einen Nachmittag, ohne an viel zu denken, außer vielleicht an die Kunst des 21. Jahrhunderts in der neuen Nationalgalerie.
Wann haben Sie denn das nächste Mal in diesem Jahr so ein paar Tage zum Durchatmen?
Ich hoffe, dass ich 2 Tage finden werde nach der Don Giovanni-Premiere. Da steht auch schon wieder viel in den 2 Wochen, bevor ich wieder anfange zu proben. Dann in 2 Wochen später geht es mit Proben für Bohème in Krefeld los. Dazwischen sitze ich natürlich auch an vielen anderen Stücken, aber mir ist ganz wichtig, dazwischen auch mal einen Museumsbesuch einzuplanen und mal wieder einen ganz freien Nachmittag ohne an Oper zu denken.
Wie war das denn in Berlin? Sie sind 1991 geboren und also im großen Berlin groß geworden. Und dann standen Ihnen unendlich viele Kulturpaläste zur Verfügung. Sind es die Museen gewesen? Sind es auch schon damals die Opernhäuser gewesen, durch die Sie gepilgert sind? Oder hat sich das erst nach und nach eingestellt, diese Kultur- und Kunstbegeisterung?
Es gab schon immer eine Kunst- und Kulturbegeisterung. Tatsächlich, meine Mutter ist studierte Kunsthistorikerin. Deshalb waren wir auch schon früh in Museen und Galerien unterwegs. Aber eine Nähe zum Theater gab es gar nicht. Und eine Nähe zur klassischen Musik gab es eigentlich auch nicht. Mit 9 Jahren habe ich angefangen, klassisch Gitarre zu spielen. Und dann bin ich eigentlich über diesen Weg, war ich eigentlich eher in Rock- und Popmusik unterwegs. Ich habe in Bands gespielt, habe dann Schlagzeug gespielt, Bass gespielt, Gitarre gespielt, war mit Rockbands auf Tour auch richtig und wusste dann eigentlich nicht ganz genau, wohin mein Weg gehen würde. Ich habe auch lange überlegt, Tonmeister zu werden, eine ganze Zeit lang, um dann rauszufinden, ach, da muss man noch besser Klavier spielen, als ich es kann, weil ich habe eher autodidaktisch gelernt. Und dann habe ich angefangen, Philosophie und Musikwissenschaft zu studieren. Und das war mir dann doch aber sehr, sehr praxisentfernt oder sehr theoretisch, dieses Studium, weil ich habe ja eigentlich mit Bands, hat man sich überlegt, was ziehen wir an zum Auftritt, wie sieht unser Licht aus bei dem Auftritt, wie sind die Songs. Das war immer etwas total Praktisches, wo quasi so ein Produkt rauskam, so ein künstlerischer Output, den habe ich eigentlich immer gehabt. Schon wirklich, eigentlich mit 11 Jahren habe ich angefangen, mit Lego-Männchen Filme zu drehen. Also ich hatte eigentlich immer so ein künstlerisches Ventil, so ein Output, den es gab. Und dann habe ich im Musikwissenschaftsstudium, als ich irgendwie angefangen habe, mich da wahnsinnig zu lernen und mich mit diesen Hausarbeiten rumzuquälen, weil ich dachte, ich bringe nur Sachen auf Papier, ich will aber auch irgendwie was auf Bühnen bringen, habe ich bei einer WG-Party jemanden kennengelernt, der meinte, er studiert Opernregie. Und der hat mir von diesem Studium erzählt und das klang wahnsinnig gut. Und dann habe ich mich dort beworben und zu diesem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, eine halbe Oper in meinem Leben gesehen, weil ich war mit 16 mal mit der Schule in der Deutschen Oper Berlin. Es war eine aus heutiger Sicht skandalträchtige Inszenierung, aber mich hat das damals total kalt gelassen und ich bin in der Pause gegangen, wie die meisten meiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Und warum ich dann 4 Jahre später mich für dieses Studium beworben habe und eingeschrieben habe, ist mir eigentlich bis heute ein Rätsel. Aber es war irgendwie die richtige Entscheidung, weil mit dieser Aufnahme ins Studium, wir waren 3 Leute nur, kam auch so eine gewisse Verantwortung. Wow, du hast jetzt diesen...
Mehr als zehnmal so viele Bewerber.
Du hast jetzt irgendwie so eine gewisse Verantwortung, diesen Studienplatz. Ja. Und diese, es gab auch oft 1:1 Unterricht. Und natürlich hat man in dieser Zeit eine wahnsinnige Inspiration von so vielen Leuten erfahren. Also von seinen Mitstudentinnen und Studenten, aber auch von den Lehrkräften. Und das war dann eine Zeit, in der ich, glaube ich, alles aufgesogen habe wie ein Schwamm und bin 3-4 Mal die Woche ins Theater in Berlin gegangen und in die Opernhäuser.
Und wie war das nach dem Abschluss? Sie haben ja dann nicht direkt an Opernhäusern angefangen, sondern Sie haben erstmal Assistentenstellen gehabt am Schauspiel Frankfurt, am Schauspiel und am Berliner Ensemble. Warum? Warum klingt immer so, als wäre das eine Prüfungsfrage, aber so meine ich es gar nicht, sondern was war der gute Grund? Was hat Sie da gereizt?
Ich habe relativ früh angefangen, Opernregie zu studieren. Ich war dann fertig mit 23, 24. Also ja, das war die Zeit kurz vom Bachelor. Das ist ja kein Alter, wo man wirklich anfängt, großartig Opern zu inszenieren, sondern man muss ja irgendwie in diesen Betrieb überhaupt erstmal reinfinden. Und es gab für mich ein Erlebnis im Deutschen Theater, wo ich eine Inszenierung von Michael Thalheimer damals gesehen habe, die mich total umgehauen hat und wo ich wirklich dachte, wow, ich weiß nicht, wie das geht. Wie dieser Mensch in so reduzierten Räumen so eine Spannung entwickelt.
Welche Inszenierung
war das? Das war damals Geschichten aus dem Wiener Wald, eine Inszenierung ohne Bühnenbild. Also meine Arbeiten, haben Sie ja beschrieben, sind wahnsinnig bunt. Eigentlich doch in den Bühnen relativ opulent. Das ist ein relativ opulenter Minimalismus eigentlich.
An dem ich arbeite.
Jawohl. Aber diese Arbeit damals, das war eine leergeräumte Bühne mit einem Tisch hinten an der Brandmauer des Theaters und die Schauspieler sind einfach nach vorne zur Rampe gegangen und standen dann meist requisitenfrei vorne an der Rampe und es hat sich eine Spannung ergeben, die ich unglaublich fand. Und Opernregiestudium, ich habe wahnsinnig viel gelernt, es war ein ganz tolles Studium, aber die klassische Vorstellung von Opernregie ist ja immer wieder, die ganze Welt muss gebaut sein, die Requisiten muss es geben und eigentlich muss ich alles erzählen und am Ende stellt man die Leute einfach nur mit rein und die Idee wird sich schon erzählen, was in der Oper absolut praktisch oftmals ist. Oftmals wird jemand krank und dann muss jemand schnell einspringen, das ist in der Oper ja gang und gäbe. Aber diese Fokussierung auf den Darstellern, fand ich, hatte unglaubliche Möglichkeiten und das hat mich so beeindruckt und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie das geht. Und es war damals eine Assistentenstelle am Schauspiel Frankfurt ausgeschrieben, wo Michael Thalheimer Hausregisseur war. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, mich hat das fasziniert, ich möchte Michael Thalheimer assistieren. Und so ist es dann auch gekommen. Und dann habe ich 4 Jahre eigentlich vor allen Dingen Michael Thalheimer inszeniert an Frankfurt und in Berlin.
Wie wichtig ist so eine Figur, die einen führt, an die man sich für Mentoring wenden kann, frage ich nicht umsonst an dieser Stelle, die einen ein Stück begleitet und mitnimmt auf dem Weg?
Also für mich war das absolut prägend. Ich habe in Frankfurt Ulrich Rasche kennengelernt, der ja eigentlich auch in den letzten gut 10 Jahren auch eine wahnsinnige Karriere gemacht hat. Also wahnsinnig tolle, immer größere, opulentere Aufführungen auf die Bühne gebracht hat und einen sehr besonderen Theaterstil pflegt. Und den habe ich damals kennengelernt und mit ihm zusammen habe ich als Mitarbeiter, künstlerischer Mitarbeiter in verschiedenen Funktionen 10 Arbeiten gemacht in den letzten 10 Jahren, seitdem wir uns kennen. Und das war für mich natürlich immer eine tolle Zeit der Inspiration, aber auch eine Auseinandersetzung mit der Arbeitsweise und da immer die Frage damit, wie möchte ich selbst arbeiten, was kann ich davon mitnehmen und wo möchte ich genau einen anderen Weg einschlagen.
Irgendwie hat sich es immer an die großen Häuser gezogen, denkt man, wenn man hier so liest, Residenztheater München, Burgtheater Wien, Staatsoper Stuttgart, Salzburger Festspiele. Was war da der Reiz, was hat Sie da neugierig gemacht, was wollten Sie rausfinden?
Also die Theater, die Sie gerade nennen, das waren alles Produktionen, wo ich mit Ulrich Rasche war und das ist natürlich, für mich waren die, ach, das Leben ist ja sowieso eine Lehrzeit oder man lernt ja immer dazu, aber natürlich waren das nochmal insbesondere für mich diese Zeit ab der Assistenzzeit, die bei mir anfing 2014, die 10 Jahre, die dann folgten, waren natürlich so eine Lehrzeit und ich habe das auch so wahrgenommen und ich wollte immer neue Theater kennenlernen, neue Abläufe kennenlernen und auch so eine gewisse Routine im Umgang mit einem Betrieb kennenlernen und erfahren.
Können Sie sich vorstellen, irgendwann so jemand zu sein?
Wie? Jemand?
Jemand, der für jemand anders der Mentor ist, an dem man sich orientiert.
Ach, das ist, glaube ich, noch weit hin, bis dahin. Also da fühle ich mich gerade zu sehr an dem Punkt, selber meinen Weg zu finden, selber auszuprobieren, gewisse Formen in meiner Arbeit auch auszureizen, um dann wieder umzuschwenken. Das ist ja irgendwie ein stetiger Prozess.
Sie haben ja auch gesagt, Sie möchten immer weiter brennen und fragen und staunen oder irgendwie so. Wie kriegt man die jungen Menschen ins Publikum? Auf die Bühne kriegt man sie offenbar und in die Regie?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, indem man sehr aufrichtig ist mit der Kunstform, die man da betreibt, indem man sehr aufrichtig ist mit dem, was wir machen, nämlich Musiktheater, Gesang. Wir machen etwas absolut Künstliches, für das viele, viele Menschen zusammenkommen müssen und für das viele Menschen wochenlang proben und für das es wahnsinnig viele Verabredungen braucht und Regeln. Und ich glaube, da kann man einen gewissen Reiz, kann so eine Arbeit entwickeln. Und ich glaube, man darf die Leute einfach nicht anlügen, von wegen, es wäre etwas anderes als das, was es ist.
Behalten die Häuser die Bedeutung, die sie heute haben in der Zukunft? Was denken Sie?
Ich bin gerade wahnsinnig optimistisch. Und das hat vielleicht ein bisschen sogar mit künstlicher Intelligenz zu tun, weil ich doch erlebe in den sozialen Medien überhaupt, es wird so einfach, perfekte Produkte herzustellen und die perfekte Oberfläche, weil sich einfach jedes Bild irgendwie herstellen lässt, künstlich, und man kann gar nicht unterscheiden, ist das echt, ist das nicht echt. Und ich glaube, da hat so eine Darstellungsform wie Theater mit echten Menschen, die in dem Moment den Atem haben müssen, um die Phrase zu Ende zu singen und in dem Moment im richtigen Licht stehen müssen und dass der Scheinwerfer genau an der richtigen Stelle ist, dass man wirklich erlebt, wie alles in diesem Moment ineinander greifen muss und wie ein Uhrwerk quasi funktioniert, aber dann auch mal nicht funktioniert, also auch mal die Abweichung von dem. Trotzdem aber Menschen dabei zugucken, wie sie sich an einer Perfektion abarbeiten, weil, seien wir ehrlich, das ist Oper, ne? Also die Leute probieren perfekt zu singen, perfekt zu musizieren, und ich probiere auch natürlich eine perfekt ineinander funktionierende Aufführung hinzukriegen und dabei dem beizuwohnen, wie quasi an dieser Vorstellung der Perfektion sich gerieben wird und abgearbeitet wird.
Die Oper als riesengroßes Bemühen.
Als riesengroßes Bemühen. Und das hat dann natürlich auf so einer gewissen Metaebene auch dann doch einen utopischen Charakter oder eigentlich eine Vorbildfunktion, die im besten Fall in so eine Stadt oder in eine Gesellschaft reinstrahlt.
Das nächste Mal probieren Sie es mit dem Don Giovanni von Mozart in Chemnitz und dann im April Puccini in Krefeld. Und dieser Probenprozess, der ist ja jetzt mit dem Don Giovanni gediehen, bis zu einem sehr interessanten Punkt, haben Sie uns im Vorfeld erzählt. Es gibt sowas wie die Bauprobe, 7 bis 8 Monate vor der Premiere, dann die ersten Kostümanproben und man arbeitet sich immer weiter so in die Essenz vor. Dann diese letzten 6 Wochen und der erhabenste Moment, haben Sie gesagt, das ist die Klavierhauptprobe. Die war jetzt gerade vor ein paar Tagen.
Die war vor 2 Tagen, genau.
Und warum ist das der erhabenste Moment?
Vor 1,5 Jahren habe ich angefangen, oder da wusste ich, ich werde in Chemnitz Don Giovanni auf die Bühne bringen. Man macht sich so viele Gedanken, man hat so viele Hoffnungen da rein, wie gewisse Sachen zusammenkommen, wie gewisse Sachen funktionieren können. Und man arbeitet wahnsinnig individuell in einzelnen Departments eigentlich. Also Christina Geiger, die in diesem Fall die Kostüme macht, beginnt ein halbes Jahr vorher wirklich mit Anproben und es wird genäht. Und man kennt natürlich Bilder von diesen Kostümen und von diesen Figuren, aber man erarbeitet ja erst in den letzten 6 Wochen, wie werden sich überhaupt die Darsteller darin bewegen in diesem Kostüm, und dann arbeitet man in den letzten 2,5 Wochen vor der Premiere überhaupt erst richtig an dem Licht und sieht dann auch überhaupt erst, wie wirkt diese Bühne und diese Malerei wirklich auf der Bühne im Licht und klappt das alles so, wie man sich das vorstellt. Und der erste Moment, wo man so ein Gefühl dafür bekommt, funktioniert das so, wie man sich es vielleicht gedacht hat oder worauf man gesetzt hat, ist der Moment der Klavierhauptprobe.
Was für eine Überforderung.
Also eine absolute Überforderung.
Und der Dirigent ist noch nicht im Spiel.
Doch, der Dirigent ist, Maximilian Otto ist das in unserem Fall, Kapellmeister in Chemnitz, der war die ganzen Proben da, was natürlich auch ganz toll ist, wenn der Dirigent wirklich mitgestalten kann und erlebt wirklich, wie die Szene funktioniert und darauf reagieren kann und gleichzeitig aber auch Input geben kann.
Aber er wird jetzt anders übernehmen und führen, meine ich so für den letzten.
Genau.
Dann
kommt das Orchester
noch dazu. Oder wie viele auch immer das in Chemnitz sind.
Ja. Genau, dann kommt das Orchester hinzu und plötzlich ist man als Regisseur, man war quasi die 5,5 Wochen bis zur Klavierhauptprobe, war man derjenige, der gesagt hat, jetzt beginnen wir hier, jetzt beginnen wir da, jetzt wollen wir das probieren. Und das ist man mit der Klavierhauptprobe nicht mehr, sondern dann ist es der Dirigent, der ja quasi das Orchester und die Szene zusammenbringen muss. Und das ist aber auch für einen Regisseur, kann das auch wahnsinnig toll sein, wahnsinnig befreiend, weil plötzlich leitet jemand anderes die Proben und man kann immer noch an vielen Stellschrauben weiterarbeiten.
Dennis Kraus, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war eine extrem schnell vergehende Stunde, die wir hier mit Ihnen verbracht haben. Was würden Sie empfehlen, wenn sich jemand für eine Oper interessiert? Geht man am besten zur Premiere oder wartet man 2, 3 Aufführungen, so wie Sie selber das tun? Oder schaut man sich die letzte Aufführung am besten an, wenn man nur einmal die Chance hat?
Premieren sind natürlich immer ein tolles Event auch, weil es gibt nochmal eine ganz andere Aufregung. Niemand weiß, niemand hat das vorher gesehen und wir als Künstler denken ja immer nur das Publikum mit und plötzlich ist es da. Deshalb ist so eine Premiere auch etwas ganz Besonderes und aus diesem Grund, glaube ich, gehen viele Leute so gerne zu Premieren. Aber ich glaube, man kann an jedem Abend im Theater einen tollen Theaterabend erleben.
Dann ab 30. Januar Don Giovanni in Chemnitz. Ich wünsche viel Erfolg. MDR Kultur trifft, hörten Sie hier. Die Redaktion der Sendung hatte Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder. Und hier noch der Hinweis auf die kommende Woche, dann wird Jonas Schütte bei uns zu Gast sein. Freier Schauspieler, Regisseur, Autor und Produzent und seit 6 Jahren der Leiter der Volksbühne Kaulenberg, die er dort gegründet hat in Halle an der Saale. Damit hat er sich einen großen Traum erfüllt, steht auch immer wieder vor großen Herausforderungen und das werden wir mit ihm besprechen bei MDR Kultur trifft. Und danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.